Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Mioska.
Guten Abend. Nicht einmal Luft holen konnte das Land nach dem Amoklauf von München. Da wird Bayern erneut von einem Anschlag erschüttert. Im idyllischen mittelfränkischen Ansbach explodierte gestern Abend eine Bombe. Genau dort, wo gerade viele Menschen zu einem Musikfestival wollten. 12 von ihnen werden durch die Explosion verletzt, die ein Selbstmordattentäter ausgelöst hatte. Ein Flüchtling aus Syrien, dessen Asylantrag hier in Deutschland abgelehnt wurde. Ein Attentäter, offenbar mit islamistischem Hintergrund, sprengt sich in Deutschland in die Luft. Dies war der Tag, von dem man bislang gehofft hatte, er würde nie kommen. Über die neuen Erkenntnisse Konstanze Schulze.
Ansbach gestern Abend gegen 22 Uhr. Die Bombe explodiert ganz in der Nähe zum Eingang eines Open-Air-Festivals. Gut 2000 Menschen feiern hier. Der mutmaßliche Täter hatte zuvor wohl versucht, auf das Gelände zu kommen, in seinem Rucksack die Bombe. Am Eingang wurde er aber abgewiesen, weil er kein Ticket hatte.
Plötzlich hat man einen lauten, extrem lauten Schlag gehört, Explosionsgeräusch. Bin dann im ersten Moment erstmal erschrocken, wusste nicht, was es ist.
Was zu diesem Zeitpunkt noch keiner weiß, es handelt sich wohl um den ersten islamistischen Selbstmordanschlag auf deutschem Boden. 15 Menschen werden verletzt, 4 davon schwer. Der Attentäter stirbt. Der Mann war 27 Jahre alt, stammte aus Syrien. In der Unterkunft des Asylbewerbers wurde ein Bekennervideo auf seinem Handy gefunden. Für Bayerns Innenminister Herrmann ist das Video Hinweis auf einen islamistischen Anschlag.
Er bezeugt seine Zugehörigkeit zu Abu Bakr al-Baghdad, bekannter Islamistenführer, und kündigt dann ausdrücklich einen Racheakt gegen die Deutschen an, weil sie sich hier dem Islam in den Weg stellen.
In der Unterkunft des Syrers wurde zudem eine Fülle an Material für weitere Bomben gefunden. Der Mann war Polizei bekannt und wegen mehrerer Selbstmordversuche in Behandlung. Inzwischen erklärte der sogenannte Islamische Staat, der Attentäter habe den Anschlag im Sinne des IS durchgeführt. Die Bundesanwaltschaft hat die Ermittlungen übernommen.
Es gilt jetzt, die Hintergründe der Tat aufzuklären. Dabei werden wir natürlich auch der Frage nachgehen, ob der Attentäter bei der Vorbereitung und Planung der Tat von bislang unbekannten Dritten unterstützt worden ist.
Der 27-jährige Syrer war bislang nicht als Extremist aufgefallen. Vor 2 Jahren hatte er einen Asylantrag gestellt, der wurde aber abgelehnt. Seitdem war er geduldet. Erst vor knapp 2 Wochen hatte ihn das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge allerdings erneut aufgefordert, Deutschland innerhalb von 30 Tagen zu verlassen.
Tja, in diesen wie auch in vielen anderen Fällen scheint es Nachrichtendiensten und Polizei fast unmöglich, einen geplanten Anschlag im Vorfeld zu entdecken. Nicht nur, weil immer mehr Täter auf eigene Faust handeln und gar keine Befehle empfangen, die man möglicherweise abfangen könnte. Allein die Attentäter der vergangenen Wochen sind zudem so unterschiedliche Wege gegangen, dass es das eine Muster der Radikalisierung eben nicht gibt. Und deshalb gibt es auch nicht die eine Lösung für eine Entwicklung, die immer mehr Menschen auch in Deutschland große Sorgen bereitet. Über die politischen Reaktionen Sabine Rau.
Berlin, 15 Uhr. Zeitgleich mit seinem bayerischen Amtskollegen geht der Bundesinnenminister vor die Presse. Doch Thomas de Maizière ist vorsichtig, viel vorsichtiger in der Beurteilung des Täters von Ansbach. Für ihn ist es noch nicht sicher, dass der Mann zweifelsfrei ein IS-Attentäter war. Denn
ein Bezug zum internationalen Terrorismus des sogenannten Islamischen Staates ist aus meiner Sicht ebenso wenig auszuschließen wie das Vorliegen einer besonderen Labilität dieser Persönlichkeit oder eine Kombination von beidem.
Während die Behörden noch fieberhaft nach Motiven und Hintergründen des Bombenanschlags von Ansbach fahnden, steht für die Oppositionsführerin von der Linkspartei eines bereits fest. Schuld an den dramatischen Ereignissen der vergangenen Tage ist Angela Merkels Flüchtlingspolitik.
Ich denke schon, dass die Ereignisse der letzten Tage zeigen, dass die Aufnahme und Integration einer sehr großen Zahl von Flüchtlingen und Zuwanderern zumindest mit erheblichen Problemen verbunden und sehr viel schwieriger ist, als Frau Merkel uns das mit ihrem Wir schaffen das im letzten Herbst einreden wollte.
Nicht zum ersten Mal provoziert die linke Frontfrau mit solchen kritischen Äußerungen über Flüchtlinge und erntet heftigen Widerspruch. Für die SPD ist das blanker Populismus.
Die Flüchtlingspolitik, die in Deutschland gemacht wird, ist gut und wichtig, weil sie Menschen Schutz gibt, die aus Kriegsgebieten aus ihrer Heimat fliehen müssen. Und dass darunter auch einzelne Personen sind, die problematisch sind oder sogar zu Attentätern werden, ist kein Grund, eine generelle Kritik an unserer Flüchtlingspolitik zu äußern.
Bevor der Innenminister sich an diesem Tag zu internen Gesprächen über das weitere Vorgehen zurückzieht, ist ihm eine Botschaft allerdings wichtig.
Ich kann Ihnen versichern, dass unser Rechtsstaat stark ist und stark bleibt, im Bund und in den Ländern. Unsere Sicherheitsbehörden sind gut aufgestellt. Sie werden auch weiterhin alles Erforderliche und alles Notwendige dafür tun, damit sich solche Ereignisse nicht wiederholen. Eine absolute Sicherheit dafür gibt es allerdings nicht.
Einig über die Parteigrenzen hinweg zeigt sich die Berliner Politik heute in einem Punkt. Mehr Polizei und bessere Ausrüstung zum Schutz vor Terror, das sei jetzt das Gebot. Gesetze hingegen gäbe es bereits genug.
Und im Studio begrüße ich jetzt Georg Maskolo, der uns auch heute wieder hilft, diese beunruhigenden Geschehnisse besser zu verstehen. Herr Maskolo, das erste islamistische Selbstmordattentat in Deutschland. Das heißt, die Illusion, dass das nur jenseits unserer Grenzen passiert, die ist jetzt vorbei.
Ja, das ist eine Zäsur. In diesem Jahr ist der 11. September 15 Jahre her. Wir erinnern uns, Menschen, die in unserem Land gelebt haben, als Todespiloten. Dann haben wir gesehen, dass Menschen nach Syrien in den Irak gegangen sind, die hier aufgewachsen sind und Selbstmordanschläge begangen haben. All das kennen wir bereits. Nun ist es das erste Selbstmordattentat auf deutschem Boden. Das ist ein echter Einschnitt.
Und möglicherweise nicht das Letzte, denn das BKA warnt und sagt, die Zahl der Flüchtlinge, die unter Terrorverdacht stehen, die würde wachsen. Es gäbe mittlerweile 410 Hinweise auf mögliche Terroristen unter den Hilfesuchenden. Wie groß ist die Gefahr, dass sich das jetzt wiederholt?
Ich wäre mit diesen Zahlen sehr vorsichtig. Die Zahlen sind ja schon seit langer Zeit sehr hoch, aber vieles hat sich als falsch herausgestellt, manches auch als Denunziation unter Flüchtlingen oder als Verwechslung. Diejenigen, über die wir jetzt reden, Würzburg und Ansbach, waren beispielsweise überhaupt nicht dabei. Wir wissen, spätestens seit Paris, November des vergangenen Jahres, dass der Flüchtlingsstrom missbraucht wird vom IS, um Menschen hierher zu schicken. Aber ich glaube, dass niemand eine seriöse Einschätzung hat, eine seriöse Zahl, wie groß das Problem ist. Und es ist auch notwendig, an einem solchen Abend daran zu erinnern, dass die allermeisten Menschen, die zu uns gekommen sind, geflohen sind vor genau dieser Perfidie, die wir in diesen Tagen erleben. Sie fliehen vor dem Terror, den sie in ihren Ländern bereits erlebt haben, den wir jetzt erst erleben. Das heißt, wir dürfen nicht den Fehler machen, jetzt einen generellen Verdacht gegen Muslime oder auch nur gegen alle Flüchtlinge zu hegen. Das wäre falsch.
Und diese Terrormilizen des IS sagen jetzt, der Täter von Ansbach, das war unser Soldat. Ist das glaubwürdig oder reklamieren die das nur für sich?
Ja, sie tun ja beides. Sie schicken, wir haben darüber gesprochen, sie schicken Leute direkt hierhin, aber sie haben ein zweites Tatbegehungsmuster. Das heißt, sie fordern Menschen, die hier sind, überall in Europa und in Amerika, zu solchen Anschlägen auf und sagen, wenn ihr euch bekennt zum sogenannten Islamischen Staat, selbst wenn ihr das unmittelbar vor der Tat tut, dann werden wir hinterher sagen, diese Tat ist in unserem Namen geschehen. So scheint es im Fall Würzburg und auch im Fall Ansbach gewesen zu sein.
Ja, was tun? Der Innenminister sagt heute wieder mehr Polizei, mehr Videoüberwachung. Auch Bundeswehr im Innern ist jetzt wieder in der Diskussion. Bringt das wirklich mehr Sicherheit?
Zunächst mal muss man sagen, dass ich fürchte, der Zweck von Terrorismus ist ja nichts anderes als Angst und Befürchtung und Sorge zu verbreiten. So dass der sogenannte Islamische Staat, glaube ich, in diesen Tagen auf Deutschland schaut und sagt, dieses Ziel haben wir erreicht. An einem Tag wie diesem lohnt es daran zu erinnern, dass ein solches Problem nicht lange, nicht schnell verschwinden wird. Solange wie es gedauert hat, bis dieses Problem zu dem herangewachsen ist, was es heute ist, solange wird es dauern, es zu beseitigen. Dafür wird es gute Nachrichtendienste brauchen, genügend Polizei. Wir haben in den vergangenen Wochen darüber geredet, warum kooperiert Europa so wenig. Und ich würde mir etwas weiteres wünschen. Wenn man 110 wählt, dann kommt die Polizei. Aber wenn Familien, Freunde, all diejenigen, die Rat suchen und sagen, da radikalisiert sich jemand, ich weiß nicht, was ich tun soll, dann wendet er sich an eine dieser Beratungsstellen. Da kommt aber überhaupt nicht jemand schnell, weil die heillos überlastet sind. Der Aspekt der Prävention wird in Zukunft eine viel größere Rolle spielen
müssen. Und auch der Aspekt der Integration. Vielen Dank, Georg Maskula, für das Gespräch.
Gern.
Die Anschläge der letzten Tage, die Aufrufe, gelassen zu bleiben und die zunehmende Angst in Deutschland. Ein Kommentar von Andreas Bachmann vom Bayerischen Rundfunk.
Würzburg, München, Reutlingen und jetzt Ansbach. Klar, jede dieser schlimmen Gewalttaten hat ihre ganz eigene Geschichte, ihren eigenen speziellen Hintergrund. Und doch haben sie eines gemeinsam. Sie schaffen es, Schrecken in unserem Land zu verbreiten. Diese Serie von blutigen Ereignissen hat sich in die Köpfe der Menschen eingebrannt. Auch wenn sie, nach allem, was wir wissen, nichts miteinander zu tun haben, im Bewusstsein der Menschen vermengt sich das Geschehene zu einem großen Ganzen, einem hierzulande neuen Lebensgefühl namens Angst. Wie ich finde, verständlich. Und deshalb ärgern mich die immer gleichen Stereotypen, Appelle und Mahnungen von Politikern, Kirchenvertretern oder anderen schlauen Menschen. Gelassen zu bleiben, nichts am Lebensstil zu ändern. Ich kann es ehrlich gesagt nicht mehr hören, wenn uns eingetrichtert wird, macht einfach weiter so, als wäre nichts geschehen. Denn gleichzeitig heißt es, seid wachsam, und genau das ist der Unterschied. Das mussten wir früher eben nicht sein, wenigstens der Terror schien weit weg. Jetzt, nach den Ereignissen der vergangenen 7 Tage, hat sich für mich und meine Familie das Leben schon ein wenig verändert. Klar, Angst ist auf Dauer kein guter Ratgeber, doch für den Moment tut es auch mal gut, Angst und Unsicherheit zuzulassen. Das heißt nicht, dass es nie wieder anders werden kann. Aber manchmal kommt mir dieser Tage schon ein Titel der Popband R.E.M. in den Sinn. It's the end of the world as we know it. Es ist das Ende der Welt, wie wir sie kannten.
Andreas Bachmann kommentierte. Nach dem Amoklauf von München prüft die Polizei, ob der Schütze einen Mitwisser hatte. Kurz vor der Tat soll es ein Treffen zwischen dem mutmaßlichen Täter und einem 16-Jährigen gegeben haben. Die Nachricht mit Susanne Daubner.
Möglicherweise hat dieser Jugendliche von der Tatwaffe gewusst. Er war gestern zunächst festgenommen, heute aber wieder freigelassen worden. Von den mehr als 30 Verletzten schwebt inzwischen keiner mehr in Lebensgefahr.
Am Mittag geben Polizei und Staatsanwaltschaft den neuesten Stand der Ermittlungen bekannt. Kurz bevor ein 16-jähriger Afghane von der Polizei als Zeuge befragt wird, hat er auf seinem Handy einen WhatsApp-Chat gelöscht.
Und zwar ist dieser WhatsApp-Chat-Verlauf deshalb so wichtig, weil er mit dem Amokschützen am Tattag noch geführt worden ist. Und man hat sich, wie wir daraus jetzt aus der Rekonstruktion wissen, um 16 Uhr am Tatort im OEZ unmittelbar auch vor dem Restaurant getroffen.
Der mutmaßliche Mitwisser wurde gestern Abend in seiner Münchner Wohnung festgenommen. Er stand im Verdacht, vom geplanten Amoklauf seines Freundes und von der Tatwaffe Kenntnis gehabt zu haben. Als Mittäter des Amokschützen sehen ihn die Ermittler aber nicht.
Aus dieser Gemengenlage ergibt sich für uns das klare Bild eines Einzeltäters. An der Tatausführung dieses Amoklaufs haben wir keinen Hinweis, dass hier noch jemand anders beteiligt war.
Am Nachmittag setzt ein Ermittlungsrichter den 16-jährigen Freund wieder auf freien Fuß. Man sehe keinen Haftgrund.
Der kriselnde Internetpionier Yahoo verkauft sein Kerngeschäft für umgerechnet knapp 4,4 Milliarden Euro an den US-Telekommunikationsriesen Verizon. Betroffen sind unter anderem der E-Mail-Dienst, die Suchmaschine, die Nachrichtenseiten sowie das Geschäft mit Internetwerbung. Nach mehr als 20 Jahren als eigenständiges Online-Unternehmen konnte sich Yahoo zuletzt immer weniger gegen die Marktmacht von Google und Facebook behaupten. Die Börsendaten in Frankfurt ist der DAX positiv in die Woche gestartet und mit einem 0,5% plus bei 10.198 Zählern aus dem Handel gegangen. Der Dow Jones schloss in New York bei 18.493 Punkten, ein Minus von 0,4%. Das harte Durchgreifen von Präsident Erdogan nach dem gescheiterten Putschversuch und die internationale Sorge um den Zustand der Demokratie in der Türkei wirken sich immer mehr auf die wirtschaftliche Lage in dem Land aus. Mehr dazu von Markus Gürne aus der Frankfurter Börse.
Wer auf internationale Geldgeber angewiesen ist, hat ein Problem, wenn sie wegbleiben oder gar Geld abziehen. Mit dieser Herausforderung hat es die Türkei momentan zu tun. Das hat vielfältige Auswirkungen. Die Börse in Istanbul zeigt seit Tagen hohe Verluste. Seit 15. Juli, dem Putschversuch und den Folgen 12%. Die türkische Lira geriet ebenfalls im Zuge der politischen Entwicklung unter Druck. -5%. Die Zinsen für türkische Staatsanleihen steigen dagegen an, zuletzt auf 9,7%. Und die Ratingagentur Standard & Poor's stufte die Türkei auf Doppel-B herunter. Vor allem auf Letzteres reagierte Präsident Erdogan ehedem recht gereizt. Dabei kennt er die Mechanismen des Geldes sehr gut. In den vergangenen Jahren wuchs der Wohlstand der Bevölkerung. Der Preis aber war eine hohe Verschuldung im Ausland. Und fast die Hälfte dieser Schulden muss die Türkei im kommenden Jahr refinanzieren. Dazu aber braucht das Land frisches Geld von Investoren aus dem Ausland.
Ja, in der Türkei vergeht kaum ein Tag, an dem der Präsident nicht ankündigt, gründlich zu säubern. Das ist der Begriff, den Präsident Erdogan immer wieder wählt. Und der bedeutet, in Ministerien, in der Armee, in Schulen, in Universitäten und bei den Medien werden nach dem gescheiterten Putschversuch vor 10 Tagen Tausende entlassen und verhaftet. Schon wenn mit Säubern ein Säubern von Menschen gemeint ist, hat das mit demokratischer Freiheit wenig zu tun. Und die Frage bleibt: Sind das alles Feinde der Türkei, nur weil sie vieles anders sehen als der Präsident des Landes? Bernd Niebrügge über ein Land, das derzeit eine zweifelhafte Reinlichkeit erlebt.
Türkische Medien veröffentlichten heute Bilder und Namen von 42 Journalisten, gegen die Haftbefehl erlassen wurde, darunter landesweit bekannte Gesichter. Sie sollen unter anderem für Sender gearbeitet haben, die der des Putschversuchsverdächtigen Gülen-Bewegung nahestehen. Für Amnesty International ist dies jedoch ein weiterer Angriff der Regierung auf die Pressefreiheit. Es ist klar, dass mit diesen 42 Verhaftungen die nächste Stufe der Säuberung wohl die Medien treffen soll. Einige der Journalisten haben offensichtlich für Medien gearbeitet, die mit der Gülen-Bewegung sympathisieren, andere aber nicht. Schon zuvor hatte Amnesty International dem türkischen Militär Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen. So sollen die mutmaßlich verantwortlichen Offiziere des gescheiterten Putschversuches misshandelt worden sein. Doch die türkische Regierung streitet alle Vorwürfe ab, die Menschenrechtler seien parteiisch. Heute in Marmaris an der Ägäischen Küste. Im dichten Waldgebiet werden 7 Soldaten nach ihrer tagelangen Flucht gefasst. Sie sollen in der Putschnacht das Hotel gestürmt haben, in dem Staatspräsident Erdogan Urlaub machte, um ihn zu töten. Der Staatspräsident traf am Nachmittag die Vorsitzenden der regierenden AKP und zweier Oppositionsparteien zum Gespräch. Dies sei ein erster positiver Schritt in Richtung Normalität, urteilte der Vorsitzende der sozialdemokratischen CHP nach dem Treffen. Doch die Sorge um den Rechtsstaat treibt die Opposition. So warnt der CHP-Abgeordnete Ceskin Tanrıkulu vor einem autoritären Weg Erdogans. Er ist Mitbegründer einer türkischen Menschenrechtsorganisation und sieht die Türkei am Scheideweg. Erdogan und die AKP haben 2 Möglichkeiten. Entweder können sie die Situation nutzen und die Demokratie in der Türkei stärken, oder aber sie können ihre Macht durch die momentane Situation untermauern. Die Achtung von Freiheit und Demokratie in der Türkei, die scheint im Ausnahmezustand ein nur fragiles Gut.
Ja, es ist nicht einfach zu begreifen, was derzeit in der Türkei passiert. Das NATO-Land, das Land, das in die Europäische Union will. Dieses Land scheint so weit weg von den Werten und Regeln der westlichen Welt, dass man gerne denjenigen fragen würde, der dafür verantwortlich ist, den Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Gerade hat er erklärt, er verstehe nicht, warum westliche Freunde nicht erkennen würden, wie wichtig seine strikten Sicherheitsmaßnahmen seien. Der Chefredakteur des Bayerischen Rundfunks, Sigmund Gottlieb, hatte heute exklusiv die Möglichkeit, Erdogan in Ankara nach diesem Verständnis zu befragen.
Immer wieder haben wir im Präsidialamt in Ankara um einen Interviewtermin gebeten. Heute stand er in der ARD erstmals nach dem versuchten Militärputsch exklusiv Rede und Antwort. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan und mit ihm der Politiker, der Europa in diesen Tagen in Atem hält.
Der Ausnahmezustand ist auch laut unserer Gesetze in erster Etappe für die ersten 3 Monate vorgesehen. Plus 3 Monate kann der Ausnahmezustand verlängert werden.
Werden Sie das tun? Die nächsten 3 Monate?
Wir müssen sehen, wie sich die Situation entwickelt. Und wenn es eine Normalisierung gibt und Wenn wir das erfahren, dann brauchen wir keine zweiten 3 Monate.
Denken Sie wirklich daran, die Todesstrafe wieder einzuführen? Eine Frage, die man Ihnen stellen muss, weil Sie sie auch öffentlich geäußert haben. Und müssen Sie da nicht einkalkulieren, dass Sie dann die Freunde in der Welt vielleicht auf eine Hand reduzieren und die Europäer um Lichtjahre vertreiben? Wollen Sie das wirklich ernsthaft tun? Überlegen Sie das ernsthaft? Oder war es nur eine Drohung?
Manche Tatsachen sollte man erkennen.
Dünya gerçeklerinden uzak yaşamıyorum.
Wir sollten nicht von den Realitäten in der Welt leben, losgelöst von den Realitäten leben. In wie vielen Ländern der Welt gibt es die Todesstrafe, in wie vielen nicht? Das sollten wir erst einmal sehen. Nur in Europa und den Mitgliedstaaten gibt es keine Todesstrafe. Ansonsten gibt es fast überall in der Welt eigentlich auch die Todesstrafe. Hier sollte man eine Tatsache sehen. Momentan stehen wir seit 53 Jahren vor der Tür der EU. Wir haben natürlich die Todesstrafe aufgehoben. Aber was hat sich geändert? Und wenn wir in einem demokratischen Rechtsstaat uns befinden, wer hat das Sagen in solchen Ländern? Das Volk, nicht? Und das Volk, was sagt das Volk heute? Sie wollen, dass die Todesstrafe wieder eingeführt wird. Und wir als Regierende müssen natürlich auch das, was das Volk sagt, hören. Wir können jetzt nicht sagen, nein, das interessiert uns nicht.
Ja, das Interview mit Präsident Erdogan in ganzer Länge sehen Sie gleich im Anschluss an diese Tagesthemen. Die Demokraten in den USA hatten sich schon längst ins Fäustchen gelacht, nachdem der Parteitag der Republikaner so in die Hose ging, weil Teile der Partei noch mal verzweifelt versucht hatten, Donald Trump als Kandidaten fürs Weiße Haus zu verhindern. Da konnten die Demokraten nur besser starten in ihren Parteitag. Doch schon der Auftakt zu dem 4-tägigen Treffen in Philadelphia ist gründlich vermasselt. Es geht mal wieder um Enthüllungen aus E-Mails, die Hillary Clintons Karriere nicht das erste Mal auf die Probe stellen. Stefan Niemann.
Es gibt viel zu putzen beim Parteitag in Philadelphia. Etwa die 4.763 Klappstühle für die Delegierten. Dazu nun die peinlichen Spuren einer parteiinternen Sauerei. Weil die Parteiführung bei den Vorwahlen Clinton als strahlende Galionsfigur sehen wollte, hat sie aktiv gegen ihren Rivalen Sanders konspiriert. Skandal ruft das Sanders-Lager. Alles halb so wild, finden treue Clinton-Unterstützer.
Es hat unglückliche, dumme und beleidigende E-Mails gegeben. Aber es gibt bisher keine Hinweise darauf, dass der politische Prozess der Nominierung des demokratischen Kandidaten bzw. der demokratischen Kandidatin dadurch in wesentlicher Weise beeinflusst worden wäre.
Die Enthüllungsplattform WikiLeaks hatte vertrauliche E-Mails veröffentlicht, die darauf hindeuten, dass der Parteivorstand unbedingt Clinton als Spitzenkandidatin wollte, nicht den Außenseiter Sanders. In einer Mail erörtert ein ranghoher Demokrat, wie man Sanders religiöse Überzeugung gegen ihn ausschlachten könnte. Die Parteivorsitzende Debbie Wasserman Schulz hat nun unter großem Druck erklärt, sie werde nach Philadelphia zurücktreten. Ihr Amt ähnelt dem eines Generalsekretärs in Deutschland. Hillary Clinton hat sich für meine Dienste bedankt, sagt Wasserman Schulz heute. Doch aufgebrachte Sanders-Anhänger buhen sie aus, machen ihrem Ärger auch bei Demonstrationen Luft. Es zeigt, wir werden nicht automatisch Clinton unterstützen. Ich hoffe, die Botschaft an die Partei ist klar. Hillary ist weniger wählbar als Bernie und sie wird Trump nicht schlagen. Doch Bernie Sanders schluckt seine Wut auf die Parteiführung hinunter und appelliert an seine Basis.
We have got to defeat Donald Trump.
Wir müssen Donald Trump schlagen und wir müssen Hillary Clinton nominieren und Tim Kaine.
And Tim Kaine.
Unmut im Saal. Sanders Unterstützer sind enttäuscht. Von Russland aus sollen die vertraulichen E-Mails der Demokraten gehackt worden sein. In Philadelphia wird spekuliert, ob Putin Clinton gezielt schaden wolle, um Trump ins Weiße Haus zu helfen. Clintons Demokraten trösten sich mit der einzigen positiven Nachricht dieser Tage. New Yorks ehemaliger Bürgermeister Michael Bloomberg hat Hillary Clinton seine Unterstützung zugesagt.
Ja, Ina Ruck ist für uns in Philadelphia. Ina, in den aktuellen Umfragen liegt Donald Trump gerade vorn. Könnten diese Enthüllungen Clinton nun endgültig zum Verhängnis werden?
Sie lassen zumindest die Partei in überhaupt keinem guten Licht erscheinen, die ja offenbar bereit war, mit ganz unsauberen Mitteln zu arbeiten. Natürlich schadet das Clinton und gerade jetzt in diesem Moment, wo sie ja die Unterstützung der Sanders-Wähler braucht. Die aber sind sauer, zu Recht sauer und machen sich hier auf dem Parteitag gerade mit sehr, sehr lauten Buhrufen Luft. Also das sind schon sehr spektakuläre Szenen, die wir hier im Moment erleben.
Und was ist dran an der Vermutung, die russische Spionage soll die E-Mails gehackt haben? Ist das reine Verschwörungstheorie?
Schwer zu sagen, was dran ist. Die amerikanischen Medien nehmen diese Theorie sehr ernst, berufen sich auf Quellen in der US-Regierung, die sagten, ja, es sind russische Hacker. Was die Russen damit, wenn sie es denn sind, bezwecken wollen, ob sie Trump unterstützen wollen, vermag ich nicht zu beurteilen. Sicher aber könnte ein Schuh draus werden, indem sie einfach destabilisieren wollen, Unruhe stiften wollen. Das haben wir ja häufiger schon erlebt. Und die Russen haben sich immer wieder beschwert, haben behauptet, die Amerikaner mischten sich in ihre inneren Angelegenheiten ein. Dies hier könnte eine Art Retourkutsche sein.
Vielen Dank, Ina Ruck aus Philadelphia. Der US-Bundesstaat Florida wird erneut von einer Bluttat erschüttert. Bei einer Schießerei vor einem Nachtclub in Fort Myers starben zwei Jugendliche. Noch einmal Nachricht mit Susanne Daubner.
Bei den Opfern handelt es sich um einen 18- und einen 14-Jährigen. Mindestens 17 weitere junge Leute wurden verletzt. Die Polizei nahm drei Verdächtige fest. Ein terroristischer Hintergrund wurde ausgeschlossen. Erst vor 6 Wochen waren bei einem Anschlag auf einen Nachtclub in Orlando 49 Menschen getötet worden. Im Irak hat erneut ein Selbstmordattentäter viele Menschen in den Tod gerissen. In der Stadt Khalis, nordöstlich von Bagdad, fuhr er mit einem mit Sprengstoff beladenen Auto in einen Kontrollpunkt. Mindestens 14 Menschen wurden getötet, mehr als 40 verletzt. Zu der Tat bekannte sich die Terrorgruppe Islamischer Staat. Angehörige und Überlebende der Love Parade-Katastrophe dringen weiter auf einen Strafprozess zur Aufklärung des Unglücks. Sie übergaben heute eine entsprechende Petition mit mehr als 360.000 Unterschriften an das Oberlandesgericht Düsseldorf. Das in erster Instanz zuständige Landgericht Duisburg hatte einen Prozess abgelehnt wegen Zweifel an einem Gutachten. Bei einer Massenpanik vor 6 Jahren waren 21 Menschen ums Leben gekommen. Die FIFA-Ethikkommission hat den früheren DFB-Präsidenten Niersbach für 1 Jahr für alle Fußballaktivitäten gesperrt. Es geht um seine Rolle bei der Aufarbeitung der Korruptionsaffäre um die Vergabe der Fußball-WM 2006 nach Deutschland. Niersbach hatte zunächst versucht, die Angelegenheit intern zu regeln. Der frühere DFB-Präsident sitzt derzeit noch im neuen Council des Weltverbandes FIFA sowie im Exekutivkomitee des Europäischen Fußballverbandes UEFA. In Kalifornien kämpft die Feuerwehr weiter gegen schwere Waldbrände. Besonders betroffen ist die Region um Santa Clarita, nördlich von Los Angeles. Tausende Menschen mussten ihre Häuser verlassen, Straßen wurden gesperrt. Nach Angaben der Feuerwehr wurden bislang 18 Gebäude zerstört. Hitze und starker Wind fachen die Flammen immer weiter an. Durch die anhaltende Dürre in Kalifornien sind die Waldgebiete leicht entzündlich.
So, kommen wir zum Schluss noch zu unserem Wetter und zu Sven Plöger, der uns sagt, was sich das Wetter für morgen überlegt hat.
Ja, es hat sich wieder, Karin, viel hin und her überlegt. Weitere Schauer, kräftige Schauer, die wieder an Ort und Stelle stehen bleiben. Deswegen gibt es dann große Regenmengen, so ganz anders als in Kalifornien. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch Sonnenschein und durchaus sonnige Temperaturen. Nicht sonnige, sommerliche Temperaturen. Und wir schauen gleich als erstes mal auf das Satellitenbild von heute. Man sieht dieses enge Nebeneinander von vielen Wolken und eben diesen sonnigen Momenten. Und weil es weitere kräftige Schauer gab, haben wir einfach mal ein bisschen aufsummiert. Was ist in den letzten Jahren zusammen im Juni und Juli, im Fall 2016 bis zum heutigen Tag, an Niederschlag gefallen? Und das sind die entsprechenden Säulen. Schauen Sie mal, 219 Liter auf den Quadratmeter. Das Beispiel, was ich rausgegriffen habe, ist Trier in diesem Fall. Und gucken Sie mal ins letzte Jahr. Gleicher Zeitraum 2015, nur 60 Liter. Große Trockenheit versus große Nässe. Und dieses Hin und Her der letzten Jahre, fast immer hier ein zufälliger, allerdings 2-jähriger Abstand, zeigt eben die großen Unterschiede. Wie gesagt, viel zu nass derzeit, auch morgen Nässe wieder ein Thema. Das ist die Wettervorschau in der Nacht, Beruhigung, aber morgen geht es dann wieder los. Vor allen Dingen im Süden und rauf bis Sachsen mit weiteren kräftigen Gewittergüssen. Nach Nordwesten passiert weniger und auf den Karten sieht das dann so aus. In dieser Nacht anfangs noch ein paar Gewitter, jetzt auch zum Beispiel in der Prignitz. Ansonsten weitere Regengüsse auch Richtung Bayern und auf der Grenze zu Baden-Württemberg. Da können die Regenmengen noch mal sehr groß sein, weil diese Schauer eben langsam vorankommen. Temperaturen im Westen morgen 12 bis 17 Grad, im Osten und Süden ein bisschen höher, schwül, dampfig ist die Luft. Morgen Vormittag nach Nordwesten freundlich. In der Mitte ist hier so ein Wolkenband mit Tropfen. Vorderseitig gibt es schon die ersten Schauer und nachmittags dann die eben schon besprochenen kräftigen Gewitter. Nach Nordwesten auch mal einzelne Schauer, zwischendrin aber recht freundlich. Temperaturen meist 23 bis 28, im nördlichen Schleswig-Holstein um 21 Grad. Der Wind ums Hoch rum, West bis Nordwest, Stärke 2 bis 4. Die nächsten Tage, Mittwoch, wenig Änderung im Vergleich zu morgen. Dann am Donnerstag die Umkehrung. Die Schauer kommen dann von Westen und dafür wird es im Osten und Süden trockener. Aber das Wunschsommerwetter sieht für viele wohl ein bisschen anders aus.
Mhm. Danke, Sven Plöger. Für die Aussichten und hier folgt jetzt, wie schon angekündigt, das ausführliche ARD-Exklusivinterview mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Das Nachtmagazin mit Gabi Bauer meldet sich um 0:55 Uhr und wir sind selbstverständlich morgen wieder da. Bis dahin.